Der englische Philosoph Francis Bacon sagte einmal: Knowledge is power. Übersetzt bedeutet das für uns: Wissen ist Macht. Und das ist auch mein Titel der heutigen Predigt. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht könnte bedeuten, dass Wissen eine Grundlage ist, um anderen gegenüber im Vorteil zu stehen. In einem Artikel im Internet die-bonn.de las ich Folgendes darüber. Die Überschrift Aufklärung, der Zugang zum Wissen und die Macht seines Gebrauchs. Wissen soll die Irrtümer, die Täuschungen und den Aberglauben, durch die der Blick auf die Welt verstellt und verzerrt ist, durchschauen und auflösen und so eine neue gesellschaftliche Ordnung legitimieren. Diese Grundhaltung begründet den Kampfruf, Wissen sei Macht, führt aber schon schnell zum Erschrecken darüber, dass Wissen uneinschränkbar und unbeherrschbar werden kann. Wissen ist einerseits die Prämisse für Freiheit, andererseits ein Herrschaftsinstrument. Viele Menschen, besonders Wissenschaftler von heute, trachten nach dem großen Wissen. Wissen, was die Welt uns bietet. Wissen, was der Mars und das Universum uns zu bieten hat, ob noch Leben besteht, ob Wasser auf anderen Planeten ist. Wissen über Neandertaler und Evolution. Auch das Wissen über Berufszweige. Aber kein Wissen, was der Sinn des Lebens ist. Oder das Wissen, was die Zukunft bringt. Oder andere wichtige Dinge, die im Leben einfach Priorität haben. Wir können unser Wissen in der Welt mehren durch ein Studium, googeln. Wir können lesen in Lexikas, Enzyklopädien, Hand- und Wörterbüchern, durch Zuhören oder YouTube schauen und vieles andere. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Wissen zu stärken, aber alles Wissen, was die Welt zu bieten hat, würde durchaus auch nur weltliche Weisheit und Macht bedeuten und könnte durchaus dann Torheit bei Gott sein. Schauen wir uns heute diese Politik an. Wir haben die Weltnachrichten gerade gehört. Was geschieht derzeit um uns herum? Wir haben einen Kinderbuchschreiber, der Wirtschaftsminister ist und erklärt, dass man die Produktion einstellen kann, ohne insolvent zu machen. Man kann aufhören zu arbeiten, zu Hause rumlungern. Das Geld kommt von alleine. Man muss sich keine Sorgen machen. Wir haben Studienabbrecher, die Außenministerin ist und vieles mehr. Nur noch Schwachsinn um uns herum, ein Trauerspiel. Und abgesehen davon, dass sich die Offenbarung Gottes um uns herum gerade vor unseren Augen entfaltet. Und das ist die große Wichtigkeit für uns. Es werden von Lobbyisten menschengemachte Inflation hergestellt, um die armen Menschen noch ärmer zu machen und die Reichen noch reicher. Eine Machtsituation, die sich derzeit vorantut. Man erlässt Sanktionen an andere Länder und schadet dem eigenen Land selbst. Ein Machtszenario ohne jegliches Wissen und ohne jeglichen Verstand. Wissen ist dabei nicht die Macht. Diese Macht, die diese Politiker heute ausführen, hat nichts mit tatsächlichem Wissen zu tun, sondern sie sind die schlechtesten Marionetten der Industrielobbyisten in einem bösen Spiel. Noch. Es wird aber eine Zeit kommen, bei dem diese Lobbyisten vielleicht mit ihrem Wissen keine Macht mehr über diese Politik ausüben können, sondern das tun werden müssen, wie alle Menschen auch, was das kommende Tier, der Endzeitführer, zu bestimmen hat. An der Überheblichkeit gibt es dann keine Grenzen mehr. Als Christus in Gefangenschaft war, hatten die Hohepriester wie Kaiphas ihre Macht mit dem Wissen ihrer und der römischen Gesetze arglos und willkürlich spielen lassen. Gehen wir gemeinsam zu Johannes 18 und schauen wir an, was geschah. Johannes 18. Und wir beginnen mit Vers 28. Es geht um das Verhör Jesu vor Pilatus. Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen konnten. Hier auch schon eine Sünde. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Also keine klare Antwort, was, sondern er hat eine Übeltat getan und dafür musst du ihn bestrafen. Und da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Und da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Die Voraussetzung mit ihrer Macht zu sagen, du musst ihn töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, Vers 32, dass er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Tod er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Und Jesus antwortete zu ihm: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Eine schlaue Antwort mit einer Gegenfrage. Pilatus antwortete: Bin ich Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Christus gab ein Teil Wissen von sich und sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, aber nun ist mein Reich nicht von hier. Und da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und da spricht Pilatus: Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Gottes Wort ist die Wahrheit und wir können das in Johannes 17, Vers 17 lesen. Die Wahrheit, die uns Gott heute gibt, ist Wissen, das später durchaus zur Macht werden kann. Aber das liegt an jedem seiner eigenen Verantwortung. Aber es bedeutet mehr als nur Macht zu haben, durch dieses Wissen, das uns Gott gibt, durch sein Wort. Unsere Broschüre Deutschland in der Prophezeiung sagt uns hierzu Folgendes aus, mit der Überschrift: Was die Bibel offenbart. Wer möchte schon gerne wissen oder nicht schon gerne wissen, was einem die Zukunft bringt? Doch Wissen bringt Verantwortung mit sich. Wissen alleine ohne praktische Anwendung ist wertlos. Gott hat uns in seinem Wort, der Bibel, klar gezeigt, dass den modernen Assyrern widerfahren wird. Gott tut nichts, es sei denn, er verkündet es zuvor seinen Knechten, den Propheten. Die biblischen Propheten haben niedergeschrieben, was in Kürze eintreten wird. Die zukünftige weltliche oder weltgeschichtliche Rolle deutscher Völker wird diese Welt drastisch verändern. Und schauen wir heute diese Welt an, was um uns herum geschieht. Sie müssen dies verstehen und die Weltereignisse sorgfältig im Auge behalten, so dass drohende Gefahr Sie oder auch uns nicht wie ein Dieb in der Nacht überfällt. Zitat Ende. Dieses Geschehen, was derzeit aus der Politik kommt, ist nur der Anfang und der Nährboden für das, was uns bald erwartet. Wir haben es in den Weltnachrichten gehört. Ein Tier, eine Diktatur, die kommen wird und ein dritter Weltkrieg, der nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist, wir sind am Anfang der Wehen. Wir stehen vor einem ultimativen nuklearen dritten Weltkrieg, ob man es glauben will oder nicht. Einige, die unsere Predigten und über die kommenden Weltgeschehnisse hören oder lesen, die könnten sich darüber entsetzen und haben vielleicht sogar Angst darüber. Sagen, was die immer so predigen. Dieses Wissen müssen wir uns zunutze machen. Das ist de facto. Das ist das, was die Bibel uns erklärt. Ja, wenn uns eine Angst, oder was für eine Angst, glauben wir, wird auf uns zukommen, wenn erstmal die große Trübsal anfängt, in der wir noch gar nicht sind, die noch gar nicht angefangen hat. Wenn wir jetzt schon Angst haben, lassen wir uns dann verleiten vor Angst? Geben wir unsere Verantwortung auf? Lassen wir das ganze Wissen von uns abfallen? Und was sagt uns Johannes und David über das Wissen aus der Wahrheit, was aus der Wahrheit kommt über Angst? Schauen wir es uns an. 1. Johannes 4. 1. Johannes Kapitel 4. Und wir lesen die Verse 16 bis 21. Und wir haben erkannt und geglaubt. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und schauen wir, was wir zuvor gelesen haben, was ich Ihnen zuvor vorgetragen habe. Wissen ist die Prämisse für diese Freiheit. Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt es. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der auch seinen Bruder liebe. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich meinen Bruder nicht liebe, kann ich Gott nicht lieben. Also wenn ich Gott liebe, muss ich meinen Bruder lieben. Das eine geht ins andere. Was sagt uns David in Psalm 49? Psalm 49. Angst ist nicht etwas, das wir haben sollten, sondern wir sollten uns darauf vorbereiten, was auf die Welt zukommt, ohne Angst zu haben. Denn Gott ist für uns da, Gott wird uns helfen. Psalm 49, wir beginnen mit Vers 2. Höre zu, alle Völker. Merket auf, alle, die in dieser Zeit leben. Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Ein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch meinem Ohr neigen und mein Rätsel kundtun beim Klang der Harfe. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetäter meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Kann doch keiner einen anderen auslösen? oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben? Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, dass er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe. Denn man wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihre Häuser immer da, ihre Wohnungen für und für. Wenn sie auch ihre Namen ausrufen über Länder, der Mensch kann nicht bleiben in seiner Pracht, sondern muss davon wie das Vieh. Wir müssen alle sterben. Kommt auch immer darauf an, wie wir sterben. Manche werden den Märtyrertod sterben, aber dennoch dürfen wir keine Angst haben. Dies ist der Weg derer, Vers 14, die voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Reden so wohl gefällt. Selah, denkt darüber nach. Sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Schauen wir. Wissen ist Macht. Wir werden über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen. Sie hat keinen Bestand, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Selah. Denken wir darüber nach. Fürchte dich nicht, Vers 17, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses gutes Leben und man preist dich, wenn es dir gut geht, aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Der Mensch kann nicht bleiben in seiner Pracht, sondern muss davon wie das Vieh. Die Frage ist also, was machen wir mit unserem Wissen, das uns Gott offenbart und geschenkt hat? Machen wir daraus eine Verantwortung? Oder stecken wir den Kopf in den Sand, wie es bereits in der Kurzpredigt erwähnt wurde? Gehen wir zu 1. Johannes, Vers 2. 1. Johannes, Vers 2. Ich muss gucken, dass ich jetzt hier richtig bin. Da steht schon Petrus und immer noch Johannes, dass ich hier nicht etwas Falsches vortrage. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zu Schanden werden. Vor ihm, wenn er kommt, wenn Jesus Christus kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren, besser gezeugt. Dieses Wissen, das uns Gott gegeben hat, bedeutet somit eine hohe Verantwortung. Eine Verantwortung zu tragen, denn Wissen alleine ohne praktische Anwendung ist wertlos, bringt nichts. Paulus sagte einmal, wenn er alles hätte oder wenn er alles das, was er hat, verkaufen würde, würde es den Armen geben und hätte die Liebe nicht, würde sich der Antwortung entziehen, dann wäre er nichts wert. Es bedeutet aber auch, wenn Wissen zur Macht wird, die Macht zu helfen im Reich Gottes, nicht immer zu schimpfen oder zu belehren. Schauen wir uns Jakobus 2 an. Jakobus 2 und Vers 24. Er sagt, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn man die Verantwortung nicht annimmt, mit dem Wissen nichts macht, gibt es auch keine Macht. Manche sind mit unseren Glaubensgrundsätzen nicht oder nicht mehr einverstanden und haben sich davon gelöst. Andere wiederum haben eigene Ideen, dass man unter anderem eine Gemeinde nicht braucht und verlassen die Kirchengemeinde gänzlich, komplett. Ist es heilsnotwendig, der wahren Gemeinde, zu der Gott uns berufen hat, die Treue zu halten? Ist es wichtig? Oder können Sie alleine mit dem Glauben an Jesus Christus zu sein und sich dabei noch würdig zu erweisen? Wenn man diese wahre Kirche verlässt, dann, so sagt Johannes, hat man nie zu uns gehört. Denn sonst hätte man uns ja nicht verlassen. Er sagt, sie waren bei uns, aber sie waren nie mit uns. Zunächst einmal sagt uns Christus, auch niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 6. Schauen wir es uns an. Johannes 14 und Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn Jesus davon spricht und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, dann heißt das auch so viel wie, ich bin das Wissen. Ohne mein Wissen, das ich euch gebe, könnt ihr nichts tun. Christus sagt uns hierdurch, dass wir das ganze Wissen seiner und des Vaters Wahrheit, das Geheimnis, geschenkt bekommen. Wenn wir auf seinem Wege gehen und somit in das ewige Leben eingehen können. Wenn wir das halten, was er uns gebietet. Aber was passiert, wenn man die Gemeinde verlässt? Wenn wir die Kirche Gottes, in der wir getauft sind, verlassen, dann verlassen wir zunächst auch den Leib Christi, wissentlich. Und ich habe das in vergangenen Predigten immer wieder erwähnt. Man verlässt den Leib, in dem man gezeugt worden ist, oder in dem die Wurzel eingepflanzt worden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man kann nicht eine Frau befruchten und dann später erwarten, dass eine andere Frau das Kind gebärt. Wie soll das gehen? Genauso hat sie Christus hier reingesetzt und da kann man nicht erwarten, dass sie da in einer anderen Kirche die Früchte bringen. Denn wenn sie herausgehen, dann gehen sie mit Problemen heraus und sie nehmen diese Probleme mit und sie lösen sie nicht. Christus gibt uns hierfür immer wieder Hinweise und Gleichnisse von der Weinrebe, die dann viel Frucht bringen soll. Schauen wir es uns an, Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Christus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Also wir sind die Rebe an diesem Weinstock, an Jesus Christus. Daran sind wir gebunden. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, Vers 3, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, schauen wir, wenn wir gehen und denken, wir machen das für uns selbst, kommen keine Früchte mehr. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer. Und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Die Worte, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir in dem Wissen bleiben und uns aneignen, die Verantwortung übernehmen. Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wenn man einen Weinstock einpflanzt, einen auf der linken und einen auf der rechten, dann kann man nicht erwarten, dass die Frucht vom rechten zum linken geht. Das funktioniert einfach nicht. Lesen wir weiter Vers 9. Das ist mein Gebot. Das heißt, damit müsst ihr Früchte bringen, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, wahre Freunde. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ich habe euch mein Wissen gegeben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hineingeht oder dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist die größte Frucht, die in uns wachsen kann, die Liebe. Das höchste Gebot, die Liebe. Gehen wir auch zu 1. Korinther 12. 1. Korinther 12 habe ich auch schon mehrmals erwähnt, immer wieder gelesen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir Christus verpflichtet sind. Wenn wir hier gezeugt worden sind, dann haben wir hier die Wurzel. Und man kann nicht einfach eine Rebe abreißen und denken, man kann sie woanders einpflanzen. 1. Korinther 12. Und wir lesen die Verse 12 bis 27. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib. Wir sind eins. Ein Leib mit Jesus Christus. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freier und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bleibe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Vers 24, denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Vers 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Wir sind eine Familie. Wir sind ein Glied. Wer geht, trennt sich vom Weinstock. Und seine Frucht kann nicht bleiben. Sie werden das Wissen Gottes verlieren. Stück für Stück. In unserer neuesten Broschüre, die 10 Gebote, lesen wir Folgendes auf Seite 35. Mit der Überschrift, wir müssen eine besondere Beziehung mit Gott haben. Und wir brauchen diese Beziehung. Das heißt, als Volk Gottes hat Israel die meiste Zeit über erbärmlich versagt. Heute sind wir es, die als Gottes Volk und geistliches Israel eine besondere Beziehung zu Gott haben. Und die Frage ist dann auch immer, haben wir diese Beziehung zu Gott? haben wir diese Beziehung. In Epheser 5, Vers 31 bis 32, spricht Paulus das Geheimnis der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde an. Er betont, dass diejenigen, die berufen sind, aus den Wegen dieser Welt herauskommen müssen, um mit Christus verbunden zu sein. Schauen wir es uns an. Epheser 5. Epheser 5. Und die Vers 31 bis 32. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, das wir bekommen haben. Das ist ein Geschenk. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder lieber seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Und so weiter. Christus muss ständig in ihnen leben, heißt es weiter in der Broschüre. Und er zitiert 1. Johannes 2, Vers 15, Römer 12, Vers 2 und zitiert Galater 2, Vers 20. Wir sind ganz in der Nähe gerade. Gehen wir zu Galater. Galater 2 ist genau vor Epheser. Galater 2 und Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Christus hat sich für uns, für jeden Einzelnen, individuell dahingegeben, sein Leben gegeben und uns dafür eine Verantwortung aufgetragen. Das heißt weiter, Paulus zeigt ebenfalls auf, dass die physische Institution der Ehe auf eine geistliche Einheit zwischen Gott und Mensch hinweist, die Ehe. Sie deutet auf eine geistliche Ehe zwischen Christus und seiner Kirche hin. In 2. Korinther 11, Vers 2, schreibt der Apostel Paulus, denn ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen. Das kam aus der neuen evangelistischen Übersetzung von 2020. Paulus wünschte sich, heißt es weiter, dass die Kirche Christus vollkommen ergeben ist. Seine Eifersucht bestand darin, nur das Allerbeste für die Kirche und ihre Beziehung zu Gott zu wollen. Alles, was ihre Aufmerksamkeit und ihre Hingabe in der Anbetung Gottes ablenken würde, wäre in seinen Augen ein Desaster. Dies war eine Art von göttlicher Eifersucht, bei der Paulus aufrichtig das beste Resultat für die Kirche im Sinn hatte, nämlich ihre Nähe zu Gott und ihre Hingabe für seine Anbetung. Unsere Hingabe. Zitat Ende. Was bedeutet es, die Gemeinde zu verlassen? Die Kirche zu verlassen bedeutet die Untreue zur Gemeinde, und dies ist der Treuebruch zu Jesus Christus. Es ist ein Treuebruch, wenn man die Gemeinde verlässt. Man begeht geistlich gesehen Hurerei, Ehebruch, wenn man die Gemeinde, in die Christus uns gesetzt hat, nicht wir haben Christus gefunden, sondern er hat uns herausgerufen aus dieser Welt und hier reingesetzt. Dass man sie willkürlich verlässt und selbst wenn man dann zu einer anderen Organisation eingeht, nimmt man seine Probleme mit und hat diese nicht gelöst. Viele, die in anderen Organisationen hineingegangen sind, sind da auch schon wieder weg. Sind zu einer nächsten gegangen und letztendlich komplett weg. Vielleicht glaubt man dann gar nichts mehr. Und viele andere Organisationen, auch wenn sie im Leib Christi sein mögen, predigen die Wahrheit so lau. Manche haben sogar eigene Ideen und predigen ihre Ideen in der Falschheit. Und die nicht im Leib Christi sind, predigen ohnehin die Wahrheit Gottes nicht, sondern sie predigen die Lüge Satans. Sie predigen mit viel Schmeicheleien, mit viel Liebe, ihnen kann doch nichts passieren. Sie müssen nur an Jesus Christus glauben, alles wird gut. Und dann wird es einem warm ums Herz. Aber dann war's das. Wissen wir, was Christus genau zu solchen Leuten sagen wird, wenn er kommt, die Kirche auch verlassen haben, die wahre Kirche Gottes verlassen haben, die Wahrheit hatten und sie fallen gelassen haben, ihre Verantwortung abgedrängt, den Kopf in den Sand gesteckt? Lukas 13 wird es uns verraten. Lukas 13. Weiter, Lukas 13, wir beginnen mit Vers 22. Und er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Er sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Und er aber sprach zu ihm: Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. Und dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vorher gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter, ihr Übertreter des Gesetzes. Und da wird sein Heulen und Zähneklappen, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, aber euch aber hinausgestoßen. Man bekommt keinen Eintritt in das Reich Gottes, keinen Eintritt zu der Familie Gottes. Christus ist unser Bräutigam und wir, die Gemeinde, sind die Braut. Wir sind durch unsere Taufe mit Christus vertraut worden. Eine Hochzeit. Wir sind vertraut. Wir sind verheiratet und müssen dieser auch treu bleiben. Auch wenn die Hochzeit bislang noch nicht komplett vollendet wurde, sind wir ihm verpflichtet. Es war ein Versprechen, das wir gegeben haben. Und es reicht nicht aus, einfach zu sagen: Ich glaube jetzt an Christus, Christus ist in mir und das ist gut und ich brauche die Gemeinde nicht. Nein, wer Gott lebt, muss auch seine Geschwister lieben. Das ist das Gebot. Aber genau das geschieht, wenn Christus zurückkommt. Schauen wir uns nochmal 2. Korinther, Vers 11. 2. Korinther 11. Und Vers 2 an. Zweiten Korinther 11. Vers 2. Denn ich eifere um euch, jetzt habe ich die Luther 2017, um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt, besser vertraut, mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Die meisten deutschen Bibeln schreiben verlobt. Ist eine falsche Übersetzung. Es sollte vertraut heißen. Die Luther 1912 schreibt es richtigerweise. Denn ich eifere um euch, um göttlichen Eifer, denn ich habe euch vertraut, einem Manne oder mit einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Das wäre die richtige Übersetzung. Also sind wir damit Christus verpflichtet, aber auch in allem, was er geboten hat. Wir dürfen diese Ehe nicht einfach verlassen. So wie wir physisch unsere Ehen mit unseren Frauen oder die Frauen mit ihren Männern nicht einfach verlassen dürfen. Alle Gebote, alle hängen mit der Liebe zueinander, miteinander. Treue bedeutet Liebe. Erinnern wir uns daran, dass Christus uns das Gebot der Liebe gegeben hat. Wer Gott liebt, dass dieser auch seinen Bruder oder seine Schwester zu lieben hat. Wir haben es gelesen in 1. Johannes 4, 21. Es ist ein Gebot. Es ist ein Gesetz. Wer das nicht glaubt oder glauben will, der ist ein Verleumder und ein Richter des Gesetzes. Wer dagegen spricht, der verleumdet und richtet das Gesetz. Wer so handelt, ist ein Sünder und die Sünde trennt uns von Gott. Und damit sind wir ein Übertreter des Gesetzes und sind wieder unter der Strafe. Wenn wir dieses Wissen haben, dann bedeutet das Macht. Macht auch der Strafe zu entgehen, wenn man danach handelt. Schauen wir Jakobus 4. Jakobus 4. Und beginnen wir mit Vers 11. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der selig machen kann und verdammen. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Wenn wir weggehen und glauben, ich brauche euch nicht, dann verleumde ich die Geschwister. Und wenn ich das tue, dann sage ich, das Gesetz lügt. Ich brauche das nicht. Obwohl es das Gesetz sagt. Dann sind wir Richter des Gesetzes. Aber einer ist Richter. Wir verleumden oder verurteilen, indem wir unsere Geschwister nicht in unserem Herzen lieben, in uns behalten. Oder wenn wir Gottes oder glauben wir, dass Gottes Wort die Bibel lügt? Es ist einem jeden seine eigene Entscheidung, was wir glauben oder nicht. Es ist ihre individuelle Verantwortung, das Wissen aufzunehmen und etwas daraus zu machen. Wissen ist Macht oder Verdammnis? Es liegt an Ihnen. Schauen wir uns auch eine Warnung von Christus an in Offenbarung 2. Offenbarung 2 und die Verse 10 bis 11. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Haben wir vorhin auch schon gelesen. Fürchte dich nicht. David sagte, ich fürchte mich nicht, wenn die Drangsal beginnt. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Unsere Prüfung. Es ist wichtig, mit unserem Wissen die Prüfung zu bestehen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu, treu, bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wer Ohren hat, der höre. Manche haben Ohren, hören trotzdem nicht. Manche haben Augen und sehen es trotzdem nicht. In 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 15 lesen wir. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams. Götzendienst. Man geht zurück in die alte Kirche. Ja, die alte Kirche war ja so toll. Gehen wir gemeinsam in 1. Thessaloniker. 1. Thessalonicher. Und lesen die Verse 12 bis 28. Habe ich was verkehrt? 1. Thessaloniker 5, habe ich das nicht gesagt? Entschuldigung. 1. Thessalonicher 5 und die Verse 12 bis 28. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher als ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergeltet, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft alles und guckt, ob ihr Fehler findet. So manche, Schlauen, mal gucken, setzen sich monatelang hin, prüfen, wo der Fehler liegt und senden dann Dinge aus, dass es einem übel wird. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist am Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er. Sind wir das auch? Oder haben wir das Gefühl, ich will nicht mehr, kann nicht mehr, neue Ideen, mal gucken, was sich noch so bietet. Treu ist er. Der euch ruft, er wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern, die Gnade unseres Herrn. Jesus Christus sei mit euch. Gehen wir auch gemeinsam zu 2. Timotheus. Nicht Timotheus, Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 2. Und die Verse 11 bis 13. Das ist gewahrlich wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Wissen ist Macht. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann nicht selbst, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Und die Verse 2 bis 3. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wissen ist Macht. Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Schauen wir. Wir richten, wir herrschen über Engel im Reich Gottes. Wir herrschen über die Menschen auf der Erde im Millennium. Aber das geht nur dann, wenn man sich der Wahrheit Gottes auch annimmt. Wenn man die Verantwortung, die man bekommen hat, auch annimmt und was daraus macht. Offenbarung 5. Offenbarung 5. Und beginnen wir mit Vers 9. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast dein Blut Menschen für Gott gekauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Sie werden herrschen auf Erden. Dieses Wissen ist Macht und bedeutet, mit und unter Jesus Christus zu herrschen. Die Völker auf der Erde und über Engel. Aber nur, wenn wir uns für das Reich Gottes eben qualifizieren. Wenn wir dem Gebot Jesu Christi folgen. Wenn wir treu bleiben. Wenn wir die Ehe nicht brechen. Wenn wir uns von der Wurzel vom Weinstock nicht abtrennen. Ich möchte Ihnen etwas zitieren aus dem letzten Artikel von Herrn Eric Rank vom 8. September aus das Editorial, den Leitartikel. Er schrieb darin, Gott zu gehorchen ist das Einzige, was wir alle als Richtschnur für unser Handeln brauchen. Damit wir erfolgreich zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten können, vergleichen Sie Matthäus 6, 33. Dieses Ziel gilt für alle Christen, jedoch ist es für sich allein genommen nicht sehr persönlich. Tatsache ist, dass Gott uns als Individuen geschaffen hat, mit Fähigkeiten, Ideen, Persönlichkeiten und einzigartigen Verlangungen, die sich in Schichten über das Standardziel des Christen legen. Damit sie vollständig ist, nimmt unsere Bestimmung bei Gott ihren Anfang und setzt sich dann mit einer Entsprechung unserer selbst fort, die sich mit unserer Verpflichtung ihm gegenüber im Einklang findet. Wir alle haben einzigartige Qualitäten, die uns zu dem machen, was wir sind. Das sind Gaben Gottes, die wir nutzen sollen. Wir wollen nicht jene Art von unnützem Knecht sein, der sich entscheidet, das, was Gott gibt, nicht zu nutzen. Vergleichen Sie Matthäus 25, die Verse 24 bis 30. Das endgültige Ziel, die Bestimmung unseres Lebens, kommt von Gott, denn er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Vergleichen Sie auch 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9, hier aus der Schlacht der Bibel. Um unser Ziel wahrhaftig zu definieren, müssen wir also die Bestimmung begreifen, die Gott für uns hat. Wir können klar erkennen, dass sie darin besteht, uns als einzigartige Individuen in seine Familie aufzunehmen. Mit diesem Wissen können wir zuversichtlich sein, dass wir eine umfassende und facettenreiche Bestimmung als Ziel in unserem Leben haben, die bei Gott beginnt, unsere Individualität erfüllt und zu herrlichen Resultaten führt. Ich sage dazu nur Selah. Denken wir darüber nach. Es gibt auch eine tolle Predigt von Herrn Michael Link mit dem Titel Wertvolles Wissen vom 15. Februar 2020. Ich würde sagen, nutzen wir dieses wertvolle Wissen, das uns Gott gegeben hat, um uns vor dem ewigen Tod zu schützen, um die Macht zu bekommen, um anderen zu helfen.